ich schon glaube, dass uns die Vergangenheit auch gelernt hat, dass wir oft nicht die Führungskräfte finden, die alles perfekt können. Ne? Ich glaube, das kommt noch stark aus dem Bild, das du gerade auch skizziert hast. Ne? Diese Führungskraft, der Held, die Heldin, ne? Die da mutig voranschreitet und den Weg quasi da in das Dickicht des Urwalds oder was auch immer durchjagt. Und ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen abstrahieren davon. Ne? Menschen haben verschiedene Stärken. Ja? Ich arbeite auch super gerne mit Gallup und StrengthsFinder und so weiter. Um auch zu gucken, wie können wir die Mitarbeiter oder den einzelnen Personen am besten einsetzen. Ne? Und so wie du schon skizziert hast, ich orientiere mich da oft an dem Modell von Daniel Pink, der so ein bisschen rausgefunden hat, ne? Auch schon Jahre her. Ne? Da sieht man auch, wie alt das Wissen eigentlich teilweise hinter New Work und New Leadership ist. Du sagst ja, ne? 70er Jahre. Ich glaube, wir wissen schon vieles. Ich denke, heute ist es einfach nur der Druck größer, es anzuwenden. Ja?
Ja, hallo, du hörst Love to Lead, den New Work und New Leadership Podcast von Vitas & Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto auf die Fahne geschrieben, dass wir gerne Führungskräfte und Organisationen inspirieren und begleiten, um wertschöpfende Wege der Zusammenarbeit zu entwickeln, in der neuen wie auch in der alten Arbeitswelt. Und ich bin Barbara Vitas und freue mich riesig, dass du uns heute dein Ohr und deine Zeit schenkst. Ja, und heute spreche ich mit Christoph Schmiedinger, der sich seit vielen Jahren intensiv mit der agilen Arbeitswelt beschäftigt, sowohl als Executive Consultant, Führungskräftetrainer und Management Coach und in vielen Unternehmen die Transformation sowie die Organisationsentwicklung begleitet. Vor seiner Zeit als Unternehmensberater hat Christoph als Product Owner die Produktentwicklung bei einem führenden Hersteller sicherheitskritischer Telekommunikationssysteme begleitet. Und in unserer Vorbereitung haben wir beide festgestellt, dass diese Organisation Frequentis bei uns beiden eine wichtige Rolle spielt. Heute ist er als Senior Consultant aktiv und begleitet Organisationen in die agile Zukunft. Seite an Seite und gerne auch in der Rolle als Product Owner. Und auch hier haben wir Berührungspunkte, sei es durch meine Ausbildung als Agile Coach bei Boris Gluger oder auch in meinen Kundenprojekten, wo wir beide in unterschiedlichen Rollen unterwegs sind. Christoph, habe ich noch irgendwas vergessen?
Ja, danke schon mal für die Einladung, Barbara. Was hast du vergessen? Ich glaube, das macht ein rundes Bild. Spannend ist vielleicht noch, dass ich ursprünglich eigentlich ziemlich aus der Technik komme. Habe mal Elektronik studiert und habe mich dann über die Umwege des Projektmanagements auch immer stärker mit Transformation, Change Management und Organisationsentwicklung beschäftigt. Und ich glaube, für mich ist das immer wichtig, weil ich so dadurch auch so ein bisschen den Blick in beide Welten habe. Also das ganz stark naturwissenschaftliche, mathematische von früher noch und heute das ganze Thema Change, Organisation, wo oft nicht alles genau berechnet werden kann, ne? So wie das in der Mathematik durchaus üblich ist. Ne?
Genau, eigentlich auch eine eigene Transformation, die du da hingelegt
absolut,
hast.
Absolut, ja.
Ja, wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, damit vielleicht noch ein bisschen mehr von dir wissen, also auch so auf der persönlichen Seite, was sind denn so drei Punkte, die dich in deinem Leben ganz besonders geprägt haben, wenn du so in den Rückspiegel schaust?
Ja, wenn du in den Rückspiegel schaust, sicher was schon ganz früh war. Also ich bin tatsächlich durch meinen Vater eigentlich, der auch einen sehr technischen Beruf hat, sehr früh mit der Technik in Berührung gekommen. Ja, das heißt, früh an Sachen gebastelt, auch mal was programmiert und so weiter. Und auch wenn ich heute nicht mehr ganz die Zeit finde, da wirklich intensiv reinzunehmen, ich finde das nach wie vor faszinierend. Habe erst unlängst wieder mit so einem kleinen Arduino, das ist so ein Mikrocontroller-Board, was für mein Smart Home programmiert. Also mich interessiert das nach wie vor. Es ist einfach nur man muss dann am Ende priorisieren, wo die Zeit hingeht. Aber ich denke, das hat mich einfach geprägt, weil ich sicher mit dem Alter von 7, 8, 9 Jahren schon mit diesen Themen in Berührung gekommen bin. Und hat dann auch so ein bisschen den Weg geebnet, dann auch über die HCL dann auch zu Frequentis. Und ich glaube, das war sicher auch einer der Bausteine in meinem Laufbahn, was mich wirklich geprägt hat. Sicherheitskritische Produktentwicklung, ja. Frequentis hat Kommunikationssysteme oder baut nach wie vor Kommunikationssysteme für die Flugsicherung. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass man viel Überlegungen reinstellt. Ne? Also wenn es da ein Update gibt, eine neue Software, ja, ist nicht so, dass man das einfach neu installiert und dann hofft drauf, dass es gut geht, sondern das heißt, man überlegt sich wirklich, wie macht man das? Man denkt alles durch, man hat Backup-Pläne, also dieses Thema tief analytisch vorgehen, auch einen Plan machen und aber auch damit leben, wenn der Plan nicht funktioniert. Ja? Weil was tue ich, wenn ich um 2 Uhr in der Nacht in der Flugsicherung stehe und mein Plan funktioniert nicht? Ne? Da muss man natürlich auch eine Idee haben, wie es weitergeht. Und ich glaube, das hat mich schon geprägt, dass ich wahrscheinlich ein Mensch bin, der eher mehr vorbereitet als zu wenig. Ist manchmal natürlich auch ein bisschen schwierig, ne? Aber du hast ja gefragt auf das, was mich geprägt hat. Und die Zeit hat mich auf jeden Fall dort geprägt, dass einfach nichts schiefgehen darf. Und ja, was hat mich dort noch geprägt? Dass ich früh Verantwortungen übernommen habe. Ich habe mit gut 20 meine ersten Upgrades alleine durchgeführt, ne, in der Nacht in irgendwelchen Flugsicherungen in Europa verstreut. Und ich glaube, das macht mit einem was. Ne? Man wird dadurch vielleicht so ein Spur weit schneller älter, ja, oder reifer. Und was mich natürlich auch wahnsinnig geprägt hat, ich habe bei Frequentis agile Methoden kennengelernt. Und die habe ich dort kennen. Ich sage immer, absolut, kennen und lieben gelernt, sage ich so oft. Ja, ich bin dort quasi in die Product Owner Rolle rein gesprungen oder reingerutscht. Ja, war nicht bewusst, ja, sondern wir haben einfach agile Methoden genommen, weil wir dachten, das verändert unsere Produktentwicklung, macht unsere Produktentwicklung besser. Wurde tatsächlich besser. Und ja, seitdem hat mich Agilität nicht mehr losgelassen. Und wie du schon richtig gesagt hast im Eingangsstatement, nach wie vor noch fasziniert von der Product Owner Rolle und immer noch fleißig mit.
Genau. Ja, wir reden ja heute über Führung und wir wollen gerade jetzt hier auch in dem Podcast den Fokus legen auf diese agilen Arbeitswelten, auf New Leadership. Und wir fragen uns natürlich auch, sind das jetzt zwei Seiten einer Medaille? Oder ja, wie wollen wir das heute auch beleuchten? Was hast du denn dazu mitgebracht, wenn wir sagen, was ist denn New Work und was ist New Leadership? Weil es ist so ein bisschen so, dieses aus den 70er Jahren kommt ja New Work aus der Idee und aus dem Konzept von Friedrich Bergmann. Und heute merke ich aber, das ist so ein Containerbegriff geworden. Das heißt, alles, was so irgendwo nicht hinpasst, was modern ist, was Transformation ist, die Diskussion, ist es Change oder ist das Transformation, ist irgendwie alles New Work. Und wenn ich mir dann anschaue, New Work geht Hand in Hand mit Führung, weil also Führung ist nach wie vor wichtig. Was bedeutet dann auch New Leadership? Ja, wie siehst du denn das? Was verstehst du denn unter New Leadership oder New Work?
Ja, guter Punkt. Es sind natürlich wahnsinnig viele Containerbegriffe auch geworden, weil natürlich die, ich will mal sagen, die Bandbreite auch riesengroß wird. Ja. Wenn ich drüber nachdenke, New Work und New Leadership heißt für mich, einfach übersetzt, jetzt könnte man sagen, okay, das steckt schon im Wort drin, aber für mich zeitgemäß arbeiten und zeitgemäß zu führen. Ne? Ich glaube, wir wissen beide, dass sich die Welt verändert hat über die letzten Jahre und so auch die Menschen. Ja? Gerade wenn ich an die neuen Generationen denke, ne? Generation Y, wo ich selbst mit dabei bin, aber auch Generation Z, ne? die Generation, die nachher noch kommt. Da hat sich was verändert, ne? Und auch im Markt, ne? Dass wir stärker in den Käufermarkt rutschen, dass Menschen informierter sind, sich mehr Entscheidungsmöglichkeiten haben. All das sorgt natürlich dafür, dass wir in Unternehmen anders operieren müssen, ne? Wir sagen gerne oft, das braucht ein anderes Betriebssystem, ne? Mit dem alten Betriebssystem kommen wir nicht mehr weit. Und für mich ist deswegen New Work und New Leadership auch halt Sammelbegriffe für, ich sag mal, Verhaltensweisen, Praktiken, Haltung, Methoden, ne? um in dieser Welt mit all seinen Herausforderungen gut zu bestehen. Mhm. Ne? Und das ist mehr geworden, ne? Wenn du Richtung Agilität guckst, ja, vor 20 Jahren war das Scrum, ja? Ja. Da war irgendwie eines, ne? Und wir machen Scrum, wenn du heute drauf guckst, kommt man drauf, dass es eine Vielzahl verschiedener Methoden gibt, ne? Und dort noch was dazu gebaut wurde. Und das ist auch normal, ja, weil vor 20 Jahren hat fast keiner Agilität verwendet. Dann reicht eine Methode für ein paar Kontexte, ja. Aber über die Zeit wurde Agilität immer notwendiger, vielleicht auch immer mehr so ein bisschen Hype, ja. Und dann merkt man halt, naja, wenn ich jetzt ein Pharmaunternehmen habe, was, weiß ich nicht, an Krebstherapien tauscht und so weiter, dann ist das was ganz was anderes, als vielleicht, wenn man eine App programmiert.
Ja, genau. Also wir sind ja auch beide Organisationsentwickler. Und als ich in den, 1999, 2000 meine Ausbildung als Organisationsentwicklerin gemacht habe, war es natürlich sehr, sehr stark auch immer so dieser Fokus auf Einbinden, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Wir haben uns sehr stark an all die Dinge angelehnt, die wir aus dem Quickborner Team kennen, also Visualisierungen und Fragetechnik und all das, sodass wir halt da schon gesagt haben, also jetzt fast 25 Jahre her, wir müssen die Menschen mehr mitnehmen. Ne? Und das ist natürlich auch, wenn man an dieses alte theoristische Modell denkt, wirklich die Betroffenen zu Beteiligten zu machen und auch so ein anderes Menschenbild zu haben. Also einfach auch zu sagen, ja, wir vertrauen darauf, ihr könnt das und sie einzubinden. Ne? Und ich glaube, das ist also auch, wir haben ja damals auch noch so Old Way of Working gehabt, also ganz klar hierarchisch. Und jetzt sind wir in der New Work und da ist es, glaube ich, wie gesagt, mit all dem, was du gesagt hast, mit den Methoden, mit dem neuen Menschenbild, da geht es halt dahin, was bedeutet das dann auch New Way of Working und New Way of Leading? Und ich erlebe ja immer wieder noch Unternehmen, so auch gestern, wo es ganz anders ist, wo Menschen das so am besten machen, wie sie es am besten können und teilweise, weiß ich, ihr Team mit Familie verwechseln. Aber das ist ja nicht New Leadership. Also was glaubt es denn, was braucht es aus deiner Sicht für Kompetenzen?
Ja, ich finde es gut, dass du das erwähnst, auch von diesen frühen Zeiten. Ich glaube, da hat sich auch nichts dran geändert. Das war früher schon wichtig. Ne? Und vielleicht ist einfach nur der Druck über die Zeit größer geworden, es jetzt endlich zu tun. Ne? Mhm. Früher hat man vielleicht gesagt, okay, wir akzeptieren es, ne? Weil da gab es ein paar moderne Unternehmen, die das vielleicht schon mehr gelebt haben oder nicht. Und heute ist es mehr ein, wenn du das als Unternehmen nicht machst, ne, dann bist du schon bald jemand, der eher Außenseiter ist. Ja. Ne? Und ich glaube, New Leadership hat für mich ganz viel zu tun mit dieses Thema einerseits Motivation, ne, also ganz stark für das, warum tun wir was zu sorgen. Ja? Mhm. Warum tun wir was? Was tun wir? Und dort aber eine irrsinnige Kraft auch zu generieren, ne, wo man andere Mitarbeiter inspiriert, ne, und damit so ein bisschen mitnimmt. Ne? Ja. Also nicht mehr nur mitnimmt, indem man sagt, okay, man lässt die vielleicht stärker einbeziehen in Entscheidungen und so weiter, sondern wirklich mitnimmt, auch im Sinne von, tschakka, wir wollen was gemeinsam erreichen. Ne? Mhm. Und dann aber stark die Verantwortlichkeit für die Umsetzung dann. Ne? Also als Führungskraft ist immer so mein Bild, ganz stark für das Warum zu sorgen, warum tun wir das Ganze, wofür ist das gut, ne? Die großen Zusammenhänge und was wollen wir eigentlich erreichen, aber dann vor allem in der Umsetzung, also im konkreten Wie wollen wir das Ziel erreichen, dann auch die Verantwortung zu übertragen, ja? Weil das, was wir schon sehen, ist, dass Mitarbeitern heute das nicht mehr ausreicht, wenn man quasi nur mehr der Umsetzer ist, ne? Nach dem Motto, du bekommst dein Arbeitspaket, Barbara, und jetzt arbeite mal ab, ne? Und du weißt weder, warum du das tust und so weiter. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und ich glaube, oder bitte.
Ja, und das ist ja auch dieser Purpose, ne? Das ist ja auch dieser Purpose, nach dem wir immer suchen, dieses Warum oder Wozu. Und dann aber Mitarbeitende auch in diese Strategie mit einbinden, damit sie dann, das, was du gerade gesagt hast, dieses Aufgabenpaket auch verstehen, ne? Und auch sehen, auch da arbeiten andere dran und da ist mein Einfluss und ich habe sozusagen ja meinen Teil daran. Ne? Also es gibt ja immer dieses nette Poster, wo es darum geht, haue ich nur Steine oder baue ich an einer Kathedrale mit? Also was ist denn so das große Ganze? Und wenn ich da Teil bin, dann habe ich natürlich eine viel höhere intrinsische Motivation, um da mitzumachen.
Genau, richtig, ja.
Und wir haben natürlich heute auch ganz andere Führungsrollen. Also wenn wir früher halt den starken oder die starke Führungskraft hatten, die also sowohl fachlich und disziplinär geführt hat, sie meistens aus der Fachkompetenz heraus entwickelt hat, dann haben wir heute natürlich unterschiedliche Rollen. Ne? Und wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, auch in dem Podcast von Shared Leadership, dass es halt sich da verändert, ne? Dass wir halt jemanden haben, der ganz stark für die Team-Performance zuständig ist. Der andere ist halt sehr stark auch für die Wertschöpfung und für diesen Kundenkontakt wichtig. Und dann haben wir die Scrum Master und all diese. Wie erlebst du das denn oder welche unterschiedlichen Führungsrollen erlebst du denn in deinem Kundenkontext? Und häufig hören wir bei unseren Kundinnen und Kunden, wie können wir diese neue Arbeitsweise, dieses neue Mindset in die Köpfe unserer Belegschaft bringen. Genau dazu haben wir von Vitage und Partner in Kooperation mit der Technischen Hochschule in Aschaffenburg die New Work Mindset und New Work Mindset Plus Lernreisen für Mitarbeitende und Führungskräfte entwickelt. Es ist ein 12- bis 16-wöchiges Programm im Circle Learning, wo alle Teilnehmenden sich zu Themen wie Mindfulness, Feedback, Konfliktmanagement, Teamdynamiken und Self- und Teamleadership und vieles mehr austauschen und mit und voneinander lernen. Selbstorganisiert und doch begleitet. Der starke Fokus auf den Transfer in den Arbeitsalltag machen diese Corporate Learnings zu einem wichtigen Tool für Learning und Development. Schreib uns gerne, wenn du weitere Infos möchtest.
Ja, ich mag das, also vielleicht mal vorweg, ich bin ein großer Fan von diesem Gedanken Shared Leadership, weil ich schon glaube, dass uns die Vergangenheit auch gelernt hat, dass wir oft nicht die Führungskräfte finden, die alles perfekt können. Ne? Ich glaube, das kommt noch stark aus dem Bild, das du gerade auch skizziert hast. Ne? Diese Führungskraft, der Held, die Heldin, ne? Die da mutig voranschreitet und den Weg quasi da in das Dickicht des Urwalds oder was auch immer durchjagt. Und ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen abstrahieren davon. Ne? Menschen haben verschiedene Stärken. Ja? Ich arbeite auch super gerne mit Gallup und StrengthsFinder und so weiter. Um auch zu gucken, wie können wir die Mitarbeiter oder den einzelnen Personen am besten einsetzen. Ne? Und so wie du schon skizziert hast, ich orientiere mich da oft an dem Modell von Daniel Pink, der so ein bisschen rausgefunden hat, ne? Auch schon Jahre her. Ne? Da sieht man auch, wie alt das Wissen eigentlich teilweise hinter New Work und New Leadership ist. Du sagst ja, ne? 70er Jahre. Ich glaube, wir wissen schon vieles. Ich denke, heute ist es einfach nur der Druck größer, es anzuwenden, ja, um endlich mal da in die Pötte zu kommen. Und die Idee von ihm ist genau, ja, dass Mitarbeiter ein High-Performing-Team werden oder intrinsisch motiviert sind, wenn sie wissen, warum sie was tun, ja, wenn sie gewisse Freiheiten haben, ne, Stichwort Autonomie, also auch selber Dinge entscheiden können und wenn sie das Wissen dazu haben, weil es gibt, kennst du auch, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du vor eine Aufgabe gesetzt wirst, wo du vorne und hinten keine Ahnung hast, keine Unterstützung, ja, das macht auch keinen Spaß. Und in agilen Arbeitsweisen, da wird tatsächlich versucht, teilweise wirklich eine Führungskraft pro Dimension aufzusetzen. Und so kann natürlich jeder in seinen Kompetenzen wirken, ja, weil jemand, der für das Warum sorgt, das ist vielleicht eher die Product-Owner-Rolle. Der muss visionär sein. Das muss jemand, der zielstrebig ist, ja, kommunikativ. Ne? Da geht es natürlich mit einer Vielzahl von Kunden, von Stakeholdern zu sprechen. Man muss auch mal harte Entscheidungen treffen und auch mal Nein sagen. Kennst du sicher auch, Barbara, weil wenn man so ein Produkt entwickelt, man will immer alles haben. Ne? Natürlich wäre die Idee auch noch gut und die auch. Aber irgendwann muss man mal sagen, geht nicht, ne? Also wir Menschen tendieren dazu, Ideen schneller zu generieren, als wir sie umsetzen können. Und mit dem Constraint muss man leben. Und vielleicht jemand, der eher auf der Scrum Master Seite ist, das sind eher Menschen, die empathisch sind, die aber auch so mitreißen können. Sicher auch, ich sage oft so, man muss auch ein bisschen Stehaufmännchen sein als Scrum Master, wenn man da irgend gegen eine Wand rennt, weil man nicht gleich was verändern kann. Puh, da heißt es halt nicht jetzt quasi einknicken und nach dem Motto wegdrehen und trotzig sein, sondern ja, wieder probieren, ne? Weil vielleicht heute ist die Zeit nicht reif, vielleicht ist es in einem Monat, vielleicht muss ich auch 2, 3 andere Wege probieren, wie ich zum Ziel komme, ne? Und das ist für mich die Kombination aus Führungsarbeit, die in vielerlei Perspektiven oder Dimensionen erfolgen kann, um das kombinieren mit den eigenen Stärken, ja? Und das habe ich auch für mich gemacht. Ich bin nicht unbedingt jemand, also ich sage immer so gerne, ich bin jemand, der gerne vorgeht und inspiriert und mitreist. Also für mich ist die Product Owner Rolle perfekt, ja. Manchmal tendiere ich dazu, dass ich nicht unbedingt gucke, ob mein Team noch hinter mir ist, ja. Manchmal hänge ich die so ein bisschen ab, ne. Und das ist schön, weil man da unterstützt wird durch, Führungskräfte, die von der People-Seite zum Beispiel mehr drauf gucken, vom Können, vom Dürfen. Ja, weil sonst muss man das am Ende alles selber machen und die Stärken sind bei mir auch nicht so gleichmäßig verteilt.
Genau. Ja. Und du sprichst da genau etwas ganz Wichtiges an, weil wir haben ja in der, sagen wir, in der alten Welt Und ich auch als Trainerin habe dann ganz häufig den Führungskräften erzählt, ihr seid dafür verantwortlich, in Personalunion die Mitarbeitenden zu fordern und zu fördern. Und da denke ich mir, das geht ja gar nicht. Das ist so ein bisschen auf der einen Seite Leistungsdruck und immer wieder zu sagen, okay, noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen weiter, das kannst du noch und dies und das. Auf der anderen Seite ist natürlich das Fördern. Und wenn das von derselben Person kommt, dann stehen die Mitarbeitenden oft da und sagen, ja, das ist ja irgendwo jetzt nicht so ganz logisch. Auf der einen Seite werde ich jetzt hier unterstützt und gelobt, auf der anderen Seite kommt wieder diese Forderung, das brauchen wir noch von dir und das brauchen wir noch und dies und jenes. Und da denke ich mir, wenn wir das in den Rollen, das haben wir auch in Shared Leadership, dass wir das in den Rollen teilen, so wie du es gerade auch erzählt hast von Daniel Pink, dass der wirklich sagt, wir haben da noch etwas, eine Rolle, die ist die Unterstützerrolle, sodass die Menschen wirklich in das Mastery kommen können, sodass sie ihre Qualifizierung aufschauen können, dass sie wirklich immer State of the Art sind, indem dass sie ihre Rollen und ihre Aufgaben wirklich super erfüllen können. Und ich glaube, da müssen wir wirklich schauen, dass diese Rollenteilung, dass die auch gut gelebt wird und natürlich auch das, was du auch aus deinen Projekten kennst, ich aus meinen Projekten auch, dass diese neuen Player also eben auch auf Augenhöhe sind, ne? Und sich gegenseitig unterstützen, wertschätzen und transparent, kollaborativ, all diese Worte, die wir heute täglich benutzen, aber wirklich auch leben, ne? Das ist schon wichtig, weil dieses People und Culture immer wieder so dieses Hand in Hand und den People Lead immer auch beachtet haben und eingebunden in die Meetings, in die Prozesse, in die Produktentwicklung. Ich glaube, das ist total wichtig, ne? Und dann kommen wir auch schon bei diesem Team, glaube ich, in diese Selbstorganisation, wie es aber auch dann in den anderen Teams ist. Wie siehst du denn das? Also Selbstorganisation oder Selbstorganisation braucht Führung, also auch eines der ersten Bücher von Boris Gloger. Also zu sagen, ja, was bedeutet das denn in der Selbstorganisation?
Ja, vielleicht ein Punkt noch zu diesem, genau, dass die einfach wahnsinnig kommunikativ sein müssen. Ne? Shared Leadership, also das baut auf einem Grundverständnis, dass die natürlich gut synchronisiert sind, ne? Wenn die nicht gut synchronisiert sind. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo dann Mitarbeiter schnell sagen, boah, dann bin ich ja, dann habe ich ja zwei oder drei Führungskräfte, wie schrecklich, ne? Weil die eine weiß von dem anderen nichts, aber ich glaube, sobald man mal, wenn man sich auch anguckt, ne, wo das Ganze herkommt, viel aus der Produktentwicklung, auch aus der Komplexen, da muss sowieso viel kommuniziert werden, ne? Ich sage immer, ich bin gerade bei einem Projekt, wo wir ja eine neue Entwicklung, also neue Plattform für Elektroautos bauen, ja, Wahnsinn, wie viele Menschen da gleichzeitig involviert sind, ne? Also ohne Kommunikation geht da eh gar nichts, ne? Und ich glaube, an das müssen wir uns gewöhnen, dass ganz, ganz viele Menschen an so wie du sagst, an kleinen Bausteinen arbeiten und dann gucken müssen, wie hängt das Ganze zusammen, ja? Und da spielt Kommunikation eine wahnsinnig wichtige Rolle und natürlich auch für die Führungskräfte, ne? Wenn die nicht abgestimmt sind, dann merken das die Mitarbeiter sofort.
Ja, ich kenne es auch aus einem Kundenprojekt, also wo parallel eine neue Plattform entwickelt wird, die alte aber noch läuft. Das heißt also, sie müssen halt in dieser alten und in der neuen Welt miteinander immer wieder kommunizieren, sodass sie am Tag X abschalten und aufschalten können. Ja? Und damit ist natürlich so dieses, es darf natürlich auch kein Kunde dann irgendwo davon betroffen sein, sondern es muss dann wirklich reibungslos gehen. Und damit bist du natürlich in einer Stakeholder-Kommunikation, die in alle Richtungen geht und die natürlich auch teilweise in alte und in neue Arbeitswelten geht. Und da braucht es auch wieder dann die Übersetzer und da haben wir halt die Scrum Master und die Agile Coaches und all die wie wir dann halt dafür sorgen, dass das möglich ist. Ne?
Genau. Und vielleicht zu dem Punkt schon Selbstorganisation. Ist gut, dass das du schon angesprochen hast, weil das, was ich erlebe, ist oft, dass Selbstorganisation verwechselt mit das Team macht, was es will. Ja? Und ich glaube, das ist so der Grund auch, warum viele so, Selbstorganisation, ja, weiß ich nicht, ob ich das will, ne? Dabei ist es das gar nicht, ne? Ich appelliere immer nur an, an jeden, ne? Wer sagt irgendwie, dass agile Arbeitsweisen so hierarchielos, also nicht Hierarchie, Anarchie oder was auch immer sind, ne? Der hat, glaube ich, noch nie in einem agilen Team gearbeitet. Das ist wahnsinnig diszipliniert, das ist wahnsinnig streng eigentlich, was man auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde. Aber es ist doch ein sehr, sehr enges Korsett. Und Selbstorganisation entsteht dort, wo es eine Führung gibt, ne? Einen Weg gibt. Wo wollen wir eigentlich hin? Und das habe ich am Anfang schon versucht zu skizzieren, ne? Dass ganz klar ist, wo geht's hin, was wollen wir erreichen, aber sich dann das Team innerhalb der Rahmenbedingungen, die natürlich aufgespannt werden, dann das aber selbst bestimmt, wie kommen wir dort rüber. Ja? Da finde ich von Henrik Nieberg das Beispiel immer gut, weil du das auch kennst, wo er sagt, die Führungskraft sagt, wir wollen über den Fluss, ne? Wir wollen auf die andere Seite. Ne? Und als Führungskraft geht's halt nicht darum zu sagen, baut eine Brücke, ja. Es geht darum, quasi dem Team dann die Freiheit zu geben, wie sie das erledigen. Aber ganz wichtig, und das ist mir echt ein wichtiger Punkt, ist, die Rahmenbedingungen müssen klar sein. Weil im luftleeren Raum, dann ist das Team meistens verwirrt. Ne? Ich so, puh, es gibt 10 Möglichkeiten, darüber zu kommen. Ne? Wie sollen wir es angehen? Aber ich finde, es ist wichtig, dass man neben der Vision, also wir wollen über den Fluss, auch mitgibt, die Rahmenbedingungen. Es macht einen Unterschied, ob wir schnell über den Fluss wollen oder besonders günstig. Es macht einen Unterschied, ob wir einzelne Menschen drüber transportieren wollen oder einen 40-Tonner als LKW. Ja? Und wenn man diese Rahmenbedingungen mitgibt, zum Beispiel indem wir sagen, wir wollen schnell, aber mit viel Gewicht drüber, und dann kann das Team sich was vorstellen. Dann können sie überlegen, puh, ist da behelfsmäßige Brücke besser, ist da ein Schiff besser? Und ich glaube, das muss man mitgeben. Das, was ich oft auch merke in den Kundenorganisationen ist, dass man halt Selbstorganisation ausruft, dann macht man schon den ersten Punkt richtig, sagt die Vision und dann sagt man aber nichts mehr dazu. Nach dem Motto, wir wollen über den Fluss. Das Team fragt sich dann, okay, wir haben jetzt 23 Wege, über den Fluss zu gehen, ja, und wir sind 15 Menschen, wir kommen nie zu einem Ergebnis. Ja? Und da helfen für mich die Rahmenbedingungen, die einfach so ein bisschen auch mehr das Warum mitgeben, ne? Also dem mehr Kontext. Warum wollen wir über den Fluss? Ja, weil wir mit einem 40-Tonner Waren darüber transportieren wollen. Ja? Und das gibt erst den Kontext, um dann einem Team wirklich die Selbstorganisation zu
haben. Ja, das kenne ich auch aus dem Kundenkontext, wirklich dieses, oh ja, wir machen jetzt ein Pilotprojekt, eine der Standorte wird selbst organisiert in dem Führungsteam und alle sind ganz begeistert, weil es ist natürlich auch so eine Wertschätzung und ein unglaubliches Zutrauen. Und dann ist so die Frage, ja, aber was soll, genau, dann war die Frage nach den Rahmenbedingungen und die Antwort von vom Eigentümer war, ich vertraue euch, ihr könnt das schon. Und dann ist ganz schnell der Konflikt bei dem Team, weil natürlich die entsprechenden Personen, jeder eine Idee hat, diesen 40-Tonner oder diesen 40-Tonner auf die andere Seite zu bringen und sich dann aber nicht einigen können, weil keine Rahmenbedingungen da sind, weil nicht klar ist, hey, ihr könnt jetzt nicht losgelöst von all den anderen Prozessen und Abläufen sein. Hey, ihr könnt nicht völlig alleine bestimmen, weil es gibt natürlich Budget, es gibt Personal, es gibt Ressourcen, die knapp sind, es gibt. Und dann ist ganz schnell auch diese Demotivation da, wenn du die Rahmenbedingungen nicht hast. Das heißt so, in der Selbstorganisation sind möglicherweise, und nicht möglicherweise, sind diese Führungsthemen durchaus auch die Leitplanken, die du hast. Das muss jetzt nicht eine Person sein. Das heißt, die Führung ist durch Vorgaben, durch Leitplanken, durch Governance, all das ist halt das, was halt die Selbstorganisation dann steuert.
Absolut.
Ja, sehr schön. Ja, jetzt wollten wir nochmal drüber reden, wenn du bist ja sehr häufig auch bei deinen Kunden als Product Owner unterwegs, wenn du uns mal erzählst, wie so eine Woche konkret aussieht. Also es ist ja klar, jede Woche ist unterschiedlich, bei jedem Kunden ist es unterschiedlich, je nachdem, mit wem du gerade zusammenarbeitest oder welches Projekt es ist. Aber wie würdest du das uns beschreiben, wie so deine Woche aussieht?
Ja, spannende Frage. Tatsächlich habe ich erst vor 2-3 Wochen gestartet als Product Owner bei einem Kunden, diesmal für ein medizinisches Produkt. Also nicht ganz die Ecke, wo ich herkomme, aber auf jeden Fall auch sicherheitskritisch. Sollte nicht ausfallen, das Produkt sollte nicht falsch funktionieren. Also da kann ich auf jeden Fall mit meinem Wissen von Frequentis gut wieder andocken. Ja. Wie sieht so eine Woche aus? Also das ist eine Mischung aus ständig auch so ein bisschen an der Strategie zu arbeiten, an dem Produkt. Ne? Wo wollen wir hin über die nächsten Jahre? Ich habe viele Stakeholder, ne? Produktmanagement, das Management des Unternehmens. Wir haben verschiedene Märkte, wo wir aktiv sind mit dem Produkt. Also das alles irgendwie zusammenzubekommen und eine Art Roadmap auch aufzustellen. So eine, ich würde es jetzt nicht langfristige nennen. In Agilität lehrt einem ja, dass diese 5-Jahrespläne nicht mehr ganz zeitgemäß sind, aber gerade für den Nordstern braucht es natürlich sowas wie 2-3 Jahre. Wo wollen wir hin? In welche neuen Märkte wollen wir? Wo soll sich das Produkt hinentwickeln? Und da ständig drüber, ja, ich will mal sagen, drüber zu iterieren und auch das ständig anzupassen, ist auf jeden Fall Teil meiner Woche. Also ganz, ganz viel mit Menschen sprechen und ihre Erwartungen ans Produkt einholen. Gerade die Kunden sind mega spannend, ne? Weil die natürlich auch andere Erwartungen haben als vielleicht ein Management. Und die Product Owner Rolle ist manchmal so die harte Rolle. Und deswegen meine ich auch, man muss diszipliniert sein, wo alle Wünsche einpassen. Ja, ja. Ja? Und am Ende geht es ja diese ganzen Wünsche, und das erklärt vielleicht einen zweiten großen Teil der Woche, ja, in einen Arbeitsvorrat zu packen. Ja? Und das wird so im Agilen als Product Backlog bezeichnet. Ja? Also aus diesen vielen Wünschen, ja, was tun wir jetzt? Was ist das Wertvollste für das Unternehmen? Was ist das Wertvollste fürs Produkt? Und das so vorzubereiten, dass man einem Team das Was vorgibt. Und da bin ich wieder bei diesem Thema, na, stärker das Was vorzugeben. Und das Team kümmert sich dann um die Umsetzung. Ich werde keinem von den Kollegen sagen, wie sie das programmieren sollen. Ich sage immer, wenn die von meiner Steuerung den Code sehen würden, ja, die würden sich wahrscheinlich kaputt lachen, wie schlecht das programmiert ist. Aber wie gesagt, meins muss ja auch nicht perfekt funktionieren, ist Gott sei Dank kein Medizinprodukt. Und darum geht's, dass die dann quasi selbst dann die beste technische Lösung dafür finden. Und ich würde sagen, die zwei Aspekte sind tatsächlich ein großer Teil meiner Woche. Also das eine, den Inflow zu kanalisieren von neuen Anforderungen, von Wünschen und das so zu münzen, dass ein Teams damit arbeiten können und vorangehen können. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man für Motivation sorgt in dem Team. Ja? Das heißt, für mich als Product Owner, und das habe ich immer schon gehabt, man muss so Begeisterung für das eigene Produkt entwickeln. Ne? Weil das kennst du bestimmt auch. Ja, genau. Ne? Man kann nur Dinge verkaufen, die man auch mag. Ja? Und für mich ist das Schönste, wenn ich sehe, dass ein Produkt sinnvoll ist, dass Kunden damit arbeiten, dass sie zufrieden sind. Und darum geht's. Ja? Und das, würde ich sagen, gibt auch so ein bisschen wieder die Motivation für mich und dann in weiterer Folge für das ganze Team auch, sich jeden Tag neu dran zu setzen und dann wirklich wieder weiter zu arbeiten.
Das heißt, du bist dann in der Führung gemeinsam mit dem Scrum Master, weil du sagst, das Team zu motivieren, weil da habe ich immer so ein bisschen auch das Bild, dass das in dem Aufgabenbereich oder in der Verantwortung von dem Scrum Master ist. Das heißt, du siehst dich auch als laterale Führungskraft für das Team.
Genau, ja. Absolut, genau, dort sind wir genauso in einer Rolle. Und tatsächlich haben wir sogar eine dritte Rolle, den People Lead, der so ein bisschen außerhalb des Produktes steht und dafür sorgt, dass die Kollegen das richtige Training bekommen, ne? Dass sie gut ausgebildet sind, dass sie sich weiterentwickeln können. Und ich denke, ein Scrum Master habe ich tatsächlich auch. Ich denke, dass das gerade die Motivation ist unsere gemeinsame Aufgabe. So sehe ich es, ja. Ich sorge ganz stark für diesen inhaltlichen Teil, bin dadurch natürlich die laterale Führungskraft für die Richtung, für den inhaltlichen Teil. Dem Scrum Master, dem ist seine Domäne, wie gearbeitet wird, also von den Prozessen her, der wird denen sicher auch nicht sagen, wie sie ihre Code schreiben sollen. Aber gerade so, wie gestalten wir unsere Termine, was ist unsere Kommunikationsrichtlinien? Mir ist heute aufgefallen, dass wir wenig über MS Teams kommunizieren. Ne? Und dann habe ich halt meinen Scrum Master gebeten, hey, wir müssen da irgendwas tun, dass es transparenter wird in dem Team. Ja? Und ich denke, Motivation ist für uns beide wichtig. Ja? Der Scrum Master vielleicht von der Seite, wir werden ein High-Performing-Team, wir rocken wirklich was weg. Ja? Also Team zusammenschweißen, ein Gemeinschaftsgefühl und was gemeinsam schaffen. Und meine Aufgabe ist aber, das Produkt so inspirierend zu machen, dass ich auch sage, jo, da will ich beitragen. Genau. Ja? Und das ist meine Aufgabe. Und da versuche ich, meine Begeisterung für ein Produkt weiterzugeben. Ja? Weil es ist immer schwierig, wenn man das künstlich machen muss, Mitarbeiter motivieren. Da ist es natürlich besser, wenn man selbst sagt, hey, das ist so ein cooles Produkt, ja, gerade im Medizintechnikbereich, wir helfen Menschen damit, ein besseres Leben zu genießen. Ja. Das ist so wertvoll. Also bitte lasst uns da reinhängen. Das ist so wahnsinnig wichtig. Ja.
Genau. Das ist sozusagen die Kathedrale, ne, von der wir vorhin gesprochen haben. Wenn ich weiß, was ich baue, dann ist mein Input und auch mein Engagement und meine Begeisterung und wem erzähle ich davon und hilft das eventuell sogar über die Firma gut zu reden und was erzähle ich dann in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und letztlich, wenn das gut funktioniert, hast du eigentlich schon fast ein Employer Branding, was ja auch jedes Unternehmen ganz besonders interessiert.
Absolut, ja. Stimmt, das entsteht fast automatisch. Ne? Ein guter Side-Effekt, über den ich gar nicht so viel nachgedacht habe.
Bisher. Komplett, ne? Also wenn die Menschen begeistert sind, dann erzählen die das überall. Ne? Erzählen das im Fitness, in der Familie, am Küchentisch und wenn sie Kinder von der Schule abholen, also dann ist das halt eine andere Ausstrahlung, als wenn du denkst, oh Gott, ich muss da morgen wieder hin und so kurz schreiben und weiß überhaupt nicht wozu. Ja. Oder jeden Tag dasselbe, ich komme morgens hin, oh, der Workflow hat dafür gesorgt, mein Arbeits Paket ist wieder voll, also so. Und wenn du aber weißt und dich mit anderen austauschen kannst, dass es weitergegangen ist und aber auch Begeisterung bei dem Product Owner, bei dem Scrum Master und Unterstützung durch den, ja, bei euch nennt ihr es People Lead oder People und Culture, ja, dass der auch eingebunden ist und darüber schaut, habe ich das richtige Wissen überhaupt, das gut zu machen? Weil ich erlebe es dann, wenn es nicht so ist, die Menschen wollen ja arbeiten. Dann suchen die sich irgendwas, was gar nicht zu ihren Aufgaben gehört und sind aber dann nicht mehr fokussiert. Und da sind wir wieder in der Steuerung, in der Führung. Das heißt, allein das gut ausgebildet und gut qualifiziert zu sein, hilft natürlich dann auch die Richtung beizubehalten. Also das ist...
Definitiv.
Genau. Wie macht ihr das mit dem People Lead? Wo ist der überall eingebunden, auch in seiner Führungsrolle? Weil das ist ja auch eine dieser drei oder vier Führungsrollen. Wann bindet ihr den ein oder die ein?
Wir sprechen mit dem regelmäßig, also als Product Owner vor allem auch im Sinne von, wo geht das Produkt hin? Wo brauchen wir quasi zukünftig mehr oder weniger Expertise? Du kannst dir vorstellen, ein Medizinprodukt wird heute auch immer digitalisierter. Ja? Das heißt, wir sprechen dort ganz stark, dass wir in Zukunft Kompetenzen für, also noch mehr Softwarekompetenzen brauchen. Thema Sicherheit, Cyber Security, ein ganz heißes Thema. Ne? Niemand will, dass solche Geräte angegriffen werden, weil die natürlich auch einen potenziellen Schaden dann wieder verursachen, vielleicht bei Patienten. Und da steuern wir quasi so ein bisschen raus, fast zum Input für die Recruiting-Strategie, aber auch für eine Weiterbildungsstrategie. Ne? Es gibt ja bestehende Softwareentwickler, dass man irgendwie guckt, hey, nächstes Jahr gönne ich denen vielleicht 2, 3 sich weiter zu spezialisieren im Sicherheitsthema, ne? Damit wir dort Wissen aufbauen, damit wir langfristig, ja, je mehr die Geräte am Internet hängen, desto sicherer muss man die natürlich wieder machen. Also das ist so eine Komponente. Und das andere ist vielleicht kurzfristige Ressourcensteuerung. Ich bin natürlich eingebettet in einen Kontext, wo nicht nur ein Produkt entwickelt wird, sondern 3 insgesamt, wo man natürlich auch guckt, ne, welches Produkt ist gerade wichtiger, wo haben wir mehr zu tun und dann die ein oder andere Teamentscheidung auch getroffen wird, dass wir sagen, hey, vielleicht kann 1, 2 Kollegen vielleicht die nächste halbe Jahr in dem anderen Produkt aushelfen, weil wir dort einfach einen schwereren Mechanikfokus haben, weil dort was redesigned werden muss. Also ich würde sagen, die 2 Aspekte neben der tagtäglichen Arbeit, wo man sich natürlich austauscht über Feedback, wie geht's den Menschen, was braucht's, gibt's irgendwelche Hindernisse, Impediments, die wir gleich lösen können. Ich glaube, es gibt einmal dieses Operative und das andere ist dann mehr strategischer, wo wollen wir mit den Skills hin? Und das muss natürlich passen zu dem, wo wollen wir mit dem Produkt hin? Ne? Und deswegen braucht's auch hier wieder eine mittelfristige Strategie, weil wenn ich sage, also ich plane nur 6 Wochen, ja, keine Ahnung, wo das Produkt hingeht, da muss ich als Product Owner auch damit leben, dass wir wahrscheinlich nicht die richtigen Skills haben werden, wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen. Und dort ist ganz klar, die Produkte werden digitalisierter, wir hängen sie eher ans Internet in Zukunft, weil halt, man hängt ja alles mittlerweile ins Internet, ja, vom Kühlschrank bis zum Medizingerät. Und das gibt aber Rückschlüsse auf, welche Skills brauchen wir oder welche Leute müssen wir einstellen.
Ja. Und für mich nochmal der Blick auf Führung, vor allen Dingen auch die Rolle HR. Das verändert natürlich ganz stark die Rolle von HR, also wirklich so rauszukommen aus dieser, vielleicht auch diese Personalverrechnung, diese Dienstleistung im Sinne von, wir tun da jetzt was für euch, sondern gemeinsam zu entwickeln, was braucht es denn tatsächlich, damit die Organisation von hier nach da kommt und die richtigen Skills bei den Mitarbeitern auch wirklich zu entwickeln und auch wirklich dann beim Recruiting dabei zu sein, die richtigen Leute einzustellen, richtig zu entwickeln, was an Mitarbeitenden da ist. Also ich glaube, das macht es viel mehr, auch diese, ja, diese Sichtbarkeit und aber dieser Einfluss von HR, ne, wirklich da rauszukommen und zu sagen, weil alles, was wir heute so in dem, ja, eigentlich so in dem Beratungs-, also in dem, ja, in der Dienstleistung von HR haben, kann morgen auch ganz schnell von der künstlichen Intelligenz gemacht werden.
Total, ja.
Ja, aber das nicht, ne? Da, wo du wirklich mit am Tisch sitzt und gestaltest, wie muss die Qualifikation aussehen, wen brauchen wir, welche Produkte entwickeln wir, wo können wir eventuell noch aus unterschiedlichen Projekten Mitarbeiter flexibel in die Projekte einbringen, auch da sehr schnell auch im Teambuilding dabei zu sein. Ich glaube, das ist eine wesentliche Rolle der Zukunft für HR.
Definitiv. Und das macht ja auch was mit einem, wenn ich als Product Owner jetzt im Hinterkopf habe, dass ich einen kompetenten strategischen Partner habe, der mich dann unterstützt, ja, das umzusetzen. Ne? Weil sonst ist es ja wieder nur ein Paket mehr, sei es jetzt beim Product Owner oder People Lead, nach dem Motto, wir brauchen jetzt ganz viele Cybersecurity-Experten. Was machen wir jetzt? Ne? Und wenn es dann jemanden gibt, ja, der diese Kompetenzen mitbringt, der weiß, wie rekrutiere ich die am Markt? Wie sorge ich für gute Ausbildungskonzepte? Ne? Das ist ja meistens eine Kombination aus beiden, ne? aus Upskilling und neue Kollegen. Dann fällt einem schon wieder so ein bisschen ein Stein vom Brett, ne? Nach dem Motto, Gott sei Dank habe ich dann einen strategischen Partner und das muss eben HR leisten, um dann die Vision zu erfüllen. Weil umgekehrt, wenn wir wahrscheinlich keine Cybersecurity-Experten da an Bord holen, dann sind unsere Geräte angreifbarer, Kunden greifen dann eher zu Alternativprodukten und ja, du kennst das Spiel, wir haben schon viele Unternehmen gesehen, die mal Marktführer waren und dann über wenige Jahre tatsächlich wirklich schnell am Boden verloren haben. Ne?
Genau, und nicht mehr sichtbar sind teilweise, ja, ne? Also gibt es ja auch, die sind gar nicht mehr da. Christoph, jetzt hast du uns schon so viel, also auch begeistert erzählt, was dich begeistert, aber lass uns gerade so zum Ende nochmal zusammenfassen, was ist es denn? Was machst du an deinem Job am liebsten? Was begeistert dich denn so richtig?
Ich glaube, ich habe schon einiges gesagt, warum mich Product Ownership begeistert. Ja? Vielleicht noch ein Aspekt, warum mich laterale Führung so begeistert. Laterale Führung begeistert mich so, weil man sich tagtäglich hinterfragen muss, wie führe ich, ja? Und wie führe ich noch besser? Ja? Ich finde, das Gefühl ist einerseits befreiend, aber auch fordernd, will ich sagen, wenn man weiß, dass man halt nicht per Organigramm vorgesetzt wird. Ja? Das heißt, man muss sich unter Anführungszeichen wirklich bemühen, dass einem Menschen folgen. Ja? Und ich finde das so, ja, so spannend, weil das natürlich auch was mit einem Menschen selber macht. Man macht sich dann viel mehr Gedanken. Ne? Ich mache mir jede Woche Gedanken, wie kann ich eine Kommunikation machen über eine neue Roadmap oder was auch immer, weil ich halt Menschen begeistern will. Ja? Weil die folgen mir nicht, weil sie im Organigramm gucken und Christoph in der Box drüber sitzt, sondern weil ich halt Product Owner bin. Das heißt, wenn die nicht motiviert sind, werden sie vielleicht auch tun, was ich will. Ja? Aber ich habe ja nichts gewonnen. Ich will ja, dass die performant entwickeln und wir gemeinsam ans Ziel kommen. Und das finde ich so schön. Also kein Durchgriffsrecht, wenn man in diesem Sprech bleiben will, ja. Sondern mehr dieses, ich muss mir Gedanken machen, wie führe ich. Ja? Das finde ich so spannend.
Genau. Ja, wir haben uns ja früher immer Gedanken gemacht, aber die Product Manager führen ohne Auftrag, wie kann man das machen? Sind sie überhaupt eingebunden in Mitarbeitergespräche, in Evaluierung? Da sind wir ja heute gerade in der agilen Welt schon ganz anders unterwegs. Also Mitarbeitergespräche in dem Sinne finden eigentlich regelmäßig statt, indem man halt Retros und Reviews hat, um zu schauen, wer hat wie etwas zu der Entwicklung beigetragen. Das heißt, dann brauche ich diese Jahresgespräche nicht und ich brauche keine Evaluierung, sondern ich habe das in dem kontinuierlichen Feedback auch dabei. Ne?
Absolut, ja.
Sehr, sehr schön. Christoph, vielen, vielen Dank erstmal für heute. Vielleicht gibt es noch mal so eine zweite Session mit dir, je nachdem, wie sich so auch der Podcast jetzt weiterentwickelt. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und deine Erfahrung mit uns teilt. Ja, und unsere Hörer, die können dann in den Shownotes nachlesen, was du alles sonst noch publiziert hast, wo du unterwegs bist, wie man dich kontaktieren kann. Und ja, ein großes, großes Dankeschön an
dich. Danke dir, Barbara, für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht, über eines meiner Lieblingsthemen zu sprechen. Das ist ja immer das Schöne. Ja. Danke für die Einladung.
Ja, das war Love to Lead, der Podcast für New Work und New Leadership und für Organisationen im Wandel. Vielen Dank, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du uns über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.